Heute gibt es mal wieder 10 A-Lizenz-Prüfungsstofffragen aus dem Hause der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie. Und wenn du die Ausbildung, die A-Lizenz auch bei uns machst, bei der KF-Akademie, dann ist es für dich natürlich perfekt, weil dann kannst du genau diese Fragen auch so im Skript nachfinden. Wenn du die A-Lizenz jetzt woanders machst, dann wird es wahrscheinlich nicht so ganz bei dir dazu passen, weil wahrscheinlich die Themenauswahl bei deiner A-Lizenz ein bisschen anders ist. Wir haben uns halt hier sehr an vielen praktischen Themen orientiert und deswegen gibt es eben diese Fragen hier. Aber auch wenn du die A-Lizenz nicht bei uns machst, kannst du bestimmt was aus diesem Video oder Podcast hier mitnehmen. Also fangen wir direkt an mit Frage Nummer 1 und zwar geht es hier ums Thema Social Skills und Körpersprache. Auch das besprechen wir eben in der A-Lizenz, weil das eben auch ein wichtiges Thema ist als Fitnesstrainer. Sollte man nicht nur hier oben Fachwissen haben, sondern auch Social Skills mit Leuten umgehen können und dazu gehört zum Beispiel die Körpersprache unter anderem mit dazu, neben den ganzen anderen Dingen, die noch in der A-Lizenz besprochen werden. Und zwar, welche Aussage zur Körpersprache ist korrekt? A. Ein breiter Stand strahlt Unsicherheit aus. Das ist nicht korrekt, ja. Ein breiter Stand ist eher mal mit Sicherheit verbunden, ja. Und wenn man breit dasteht, ja, man soll es natürlich auch nicht übertreiben, aber generell strahlt ein breiter Stand Sicherheit aus, ja. B. Während einer Konversation kann man anhand der Füße lesen, ob die Person gerade das Gespräch weiterführen oder beenden möchte. Und das stimmt auch, das musst du echt mal beobachten im Alltag. Das mache ich so häufig, dass ich eben sehe, wenn sich zwei Leute unterhalten und die eine Person, da zeigen schon die Füße sozusagen in eine andere Richtung und nicht, sind nicht dahin zugeneigt zu der Person, ja. Dann will die Person eigentlich schon das Gespräch verlassen und man möchte schon eigentlich gehen, aber der Oberkörper ist immer noch zu der Person hingeneigt. Ja, also darauf achte mal und das kann man eben sehr, sehr oft auch im Alltag beobachten. Ja, und dadurch kannst du auch ein bisschen dann erkennen bei anderen Kunden, bei anderen Trainern, ja, okay, wie verhält sich da der Kunde oder die Trainerin oder der Trainer als in der Körpersprache dann. Ja. C. Während des Beratungsgesprächs sollte man als Trainer eher asymmetrisch sitzen. Dies zeigt, dass man Informationen aufnimmt. Und das stimmt auch, ja, und das bedeutet, asymmetrische Körpersprache bedeutet halt nicht, dass du halt in der Mitte durch den Körper so eine Art Spiegel machen kannst und linke und rechte Körperhälfte ist komplett gleich, sondern du bist wahrscheinlich ein bisschen zurückgelehnt, die eine Hand liegt vielleicht so ein bisschen auf der Couchlehne oder auf dem Tisch, die andere Hand ist vielleicht an dem Beratungsbogen, also du hast dann eher so eine aufnehmende Körpersprache und wenn du was präsentierst, ja, dann sitzt du halt eher aufrecht da, sitzt du gerade da und präsentierst halt eher Dinge, ja, so kann man eben auch die Körpersprache während dem Beratungsgespräch dann zum Beispiel beeinflussen. Ja. Und dann D, am besten sitzt man dem Kunden im Beratungsgespräch direkt gegenüber. Das stimmt nicht, weil da fällt es ein bisschen schwieriger, sozusagen Nähe aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, weil die Person meistens sehr weit weg sitzt. Ja. Es wäre besser, wenn die Person in einem 90-Grad-Winkel zu dir sitzt. Du sollst natürlich nicht jetzt Nähe aufbauen wie bei einem Date oder sowas, aber es geht ja darum, dass dir der Kunde vertraut und dass du Vertrauen gewinnst. Und das geht halt leichter, wenn du im rechten Winkel mit ihm sitzt, als wenn du so weit weg sitzt und direkt gegenüber sitzt. Ja. Das sind alles so viele kleine Dinge, die aber dann was Großes eben ausmachen und gerade die nonverbale Kommunikation wird oftmals eben unterschätzt von Fitness- und Personal-Trainern. So, wir verlassen jetzt aber mal das Thema der nonverbalen Kommunikation und schauen uns das Freihanteltraining an. Welche Aussage ist korrekt? Je größer das Gewicht, desto mehr befindet sich der Gesamtkörperschwerpunkt und das Trainingsgewicht, also die Langhantel, im Lot. Und das kann ich jetzt schwierig erklären für alle die jetzt nicht bei uns sind bei der KF-Akademie, weil da müsste man diese ganzen Begriffe kennen, Gesamtkörperschwerpunkt, Langhantel kennt man aber, Lot und so weiter und so fort. Ja. Ich werde jetzt hier einfach nur die Fragen vorlesen und sagen, ob es richtig ist oder nicht. Das wird alles genauer in der Ausbildung erklärt. Aber diese Antwort, die stimmt auf jeden Fall. Ja. Also je höher das Gewicht ist, desto mehr befindet sich Gesamtkörperschwerpunkt und das Trainingsgewicht im Lot. B. Der Gesamtkörperschwerpunkt bzw. bei hohem Gewicht auch die Langhantel sollten sich über dem Mittelfuß befinden. Das ist auf jeden Fall auch korrekt, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass die Langhantel immer über den Mittelfuß sein sollte, zum Beispiel bei Kniebeugen, bei Kreuzheben oder beim Rudern. Ja. Und wenn die Langhantel sich von der Seite gesehen nicht über den Mittelfuß befindet, sondern über den Zehenspitzen, ja, dann kippt man teilweise nach vorne um. Ja. Jetzt aber auch wieder vereinfacht ausgedrückt, weil es eigentlich um den Gesamtkörperschwerpunkt geht, aber ich wollte es nur ganz kurz hier erklären. Ne? Dann C, je größer der Hebel zwischen dem Gelenk und dem Gewicht, desto schwerer ist es für die Muskulatur dieses Gelenks, das Gewicht zu bewegen. Und das stimmt auch, ja, das sind einfach nur die ganz normalen Hebelgesetze, ja, also wenn der Hebel eben größer ist, ne, zwischen Gelenk und Gewicht, dann ist es für das Gewicht sozusagen leichter, den Körper runterzudrücken, ja, und es ist schwieriger für die Muskulatur, weil der Hebel eben groß ist, ja, dagegen zu halten zum Beispiel, ja, und genauso ist es natürlich dann auch andersrum, ja. Während dem Bankdrücken sollte das Gewicht, also die Langhantel, über dem Mittelfuß platziert sein, das stimmt natürlich nicht, ja, beim Bankdrücken hat der Mittelfuß hier keinen Einfluss. So, nächste Frage. Welche Aussage ist korrekt? Bei der Langhantel-High-Bar-Kniebeuge kann man mehr Gewicht bewegen als bei der Low-Bar-Kniebeuge. Nein, das ist nicht korrekt. Bei der Low-Bar-Kniebeuge kann man etwas mehr Gewicht bewegen. Ja, ich sag erstmal nichts dazu, nicht, dass ich dann noch andere Fragen hier spoiler. Ja? B. Ein Austauschschritt mit dem hinteren Fuß in der Schlaufe erfordert mehr Koordination als ein Austauschschritt im Freien. Das stimmt auch, ja, mit der Schlaufe meint man hier im Schlingentrainer, weil eben hier der hintere Fuß dann nicht mehr fest am Boden ist, sondern weil der dann eben frei beweglich ist durch den Schlingentrainer oder so gut wie frei beweglich. Da muss man das Ganze natürlich koordinieren, also wenn du das selber mal ausprobierst, wirst du das merken, dass es auf jeden Fall anstrengender ist. Ja. Dann C, Kreuzheben kann als funktioneller angesehen werden als die Übung Beinbeuger. Ja, das stimmt auch. Ja, Vorsicht, ja, man muss dann erstmal natürlich funktionell definieren und das in ein Verhältnis setzen und so weiter und so fort. Das wird auch in Alisens gemacht, aber so wie wir es da definiert haben und so weiter und so fort, würde das hier als Ja gelten. Ja. Und dann D, Schmerzen im Kniegelenk sollte man, bei Schmerzen im Kniegelenk sollte man die Außenseite des Beines ausrollen. Das stimmt natürlich nicht, ja, weil erstens, wenn wir wirklich Schmerzen haben, bringt erstens mal Fastentraining nur eine kurzfristige Schmerzlinderung und zweitens ist das Ausrollen der Außenseite des Beines sowieso sehr schmerzhaft und bringt nicht viel, ja, diesen iliotibialen Trakt auszurollen. Das können wir auch bleiben lassen, ja, und können da eben andere Mittel oder andere Therapieformen eher verwenden, die man natürlich kennenlernt in der medizinischen Trainerlizenz, ja. Und noch ganz kurz was zum Thema Langhantel, Highbar und Lowbar Kniebeuge, weil ich es vorhin kurz gerade erwähnt habe bei der Antwort A hier. Es ist so, dass eben die Langhantel bei der Highbar Kniebeuge etwas tiefer sitzt, bei der Lowbar Kniebeuge sitzt sie etwas tiefer, so rum. Ja. Und bei der Highbar Kniebeuge sitzt sie eben hier oben auf dem Nacken, bei der Lowbar eher so auf dem Schulterblatt. Und dadurch verschiebt sich wieder Oberkörperwinkel, dadurch sind andere Muskeln beteiligt, ja, und deswegen, und das müssen wir jetzt auch wieder ganz genau erklären, auch anhand von Beispielen, von Oberkörperwinkeln und so, ne, aber man kann so ungefähr 10-15% mehr Gewicht bewegen bei der Low-Bar-Kniebeuge als bei der High-Bar-Kniebeuge, ja, und das wird natürlich auch ganz genau dann erklärt in der A-Lizenz. So, dann nächste Frage, bei welcher Übung wird ein klassischer Hip-Hinge durchgeführt? Es ist A, die Kniebeuge. Das ist nicht korrekt. Ja. Kniebeuge ist ein kniedominantes Bewegungsmuster und kein hüftdominantes Bewegungsmuster. Ja. Das bedeutet, du kannst es immer so unterscheiden, okay, ne, wie weit wird sozusagen das Knie gebeugt während der Übung oder wie groß ist die Veränderung im Kniewinkel während der Übung. Bei der Kniebeuge ist die Veränderung des Kniewinkels natürlich sehr groß und deswegen ist das eben ein kniedominantes Bewegungsmuster. Anders sieht es zum Beispiel aus bei der Übung B, Kreuzheben. Ja, da verändert sich der Kniewinkel zwar auch, aber das meiste passiert eben hier durch die Hüfte. Deswegen ist das ein hüftdominantes Bewegungsmuster, also ein Hip-Hinge. Ja. Hip-Hinge bedeutet übrigens, dass die Hüfte sich sozusagen auf und zuklappt wie ein Scharnier. Ja. Hinge heißt eben Scharnier. Ne? Und das ist eben beim Kreuzheben der Fall. Da passiert hauptsächlich die Bewegung durch die Hüfte und nicht durch die Knie. Ja. C, Hip-Thrust. Beim Hip-Thrust ist es auch so, dass es eher ein hüftdominantes Bewegungsmuster ist. Wir haben zwar auch eine leichte Veränderung des Kniewinkels hier, aber das meiste passiert hier wieder durch die Hüfte. Ja. Und D, Bankdrücken, ist natürlich kompletter Quatsch. Ja. Das hat natürlich nichts mit Knie- oder hüftdominantem Bewegungsmuster zu tun, sondern das ist ein vertikales, ein horizontales Druckmuster. So rum. Ja. Genau. Dann nächste Frage. In der unteren Endposition, beim Langhantel Flachbankdrücken, sollte A, das Handgelenk direkt über dem Ellbogengelenk sein. Das ist korrekt, ja, also wenn wir sozusagen ganz unten die Langhantel haben, ne, Handgelenk direkt über Ellbogen, damit wir da die besten Hebelgesetze haben zum Rausdrücken des Gewichts wieder nach oben, ne, wenn das Handgelenk eben weiter links oder weiter rechts sich befindet, ja, entsteht eben dann ein Hebelarm zwischen Handgelenk und Ellbogen und das müssen wir wieder kompensieren mit Muskulatur, ja, und wir wollen natürlich das so geschmeidig wie möglich machen, beziehungsweise so einfach wie möglich machen und deswegen sagt man hier, okay, Handgelenk direkt über dem Ellbogengelenk. Es gibt natürlich auch andere Brustvarianten beim Bankdrücken, aber ich rede jetzt hier vom klassischen Langhantel-Flachbankdrücken. Ja. B. Sollte die Langhantel auf Höhe der unteren Brust oder sogar unter der Brust sein? Das stimmt auch, weil wenn ich jetzt die Langhantel ungefähr auf Höhe der unteren Brust habe oder noch ein bisschen darunter, habe ich meistens automatisch einen Winkel im Schultergelenk, also einen Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper, zwischen so ungefähr um die 45 Grad. Und das ist dann eben den Winkel, den wir ungefähr haben wollen, ja, damit wir eben einfach noch im subakromialen Raum, also im Raum unter dem Schulterdach, genug Platz haben für die Strukturen, die sich dort befinden. Ja, ist natürlich auch nicht schlimm, wenn man mal einen höheren Winkel hat oder sowas, ja, aber langfristig sollte sich da ungefähr das Ganze einpendeln. Ja. Dann, Antwort C, sollte sich die Hüfte in einem Winkel von 90 Grad befinden, das ist auf jeden Fall Quatsch, ja, die Hüfte sollte sich in einem Winkel von 0 Grad befinden, also einfach ganz normal gestreckt sein, einfach auf der Flachbank drauf liegen, ja, und nicht irgendwie die Beine hochnehmen oder sowas, damit es weniger belastend ist für den Rücken oder sowas. Das sollten wir nicht machen, ne? In der Ausbildung wird noch eine Möglichkeit gezeigt, wie man den Rücken tatsächlich ein bisschen entlasten kann beim Bankdrücken. Aber das hier gesagt, man muss nicht grundsätzlich generell 90 Grad Hüftwinkel haben beim Bankdrücken. Ja? Und D, da sollte ein leichtes Hohlkreuz gemacht werden. Ja, das stimmt auch, ne? Denn durch dieses leichte Hohlkreuz kann ich sozusagen die Schulter und die Schulterblätter richtig schön hinten in die Langhantelflachbank in die Flachbank einfach reindrücken, ne? Hab dadurch eine stabile Oberkörperposition, die Kraftübertragung von Schulter auf die Bank ist optimal und so weiter und so fort. Also leichtes Hohlkreuz ist hier auf jeden Fall sinnvoll und sollte man machen. Dann nächste Frage. Welche Aussage in Bezug auf eine Kniebeuge ist korrekt? Je größer der Hebelarm zwischen dem Gelenk und dem Punkt, an dem die Stange aufliegt, desto anstrengender für die Muskeln des Gelenks. Das stimmt, das hatten wir teilweise vorhin auch schon, ne? Und es ist mit unter anderem ein Grund dafür, ja, warum Lowback-Kniebeuge ein bisschen leichter ist als die Highback-Kniebeuge, weil die Langhantel eben zum Beispiel näher dran ist am Hüftgelenk. Ja, unter anderem ein Grund. Ja. B, die Hebelarme bei High- und Lowback-Kniebeuge sind immer identisch. Habe ich gerade schon ein bisschen gespoilert, ja, das stimmt natürlich nicht. Dann C, liegt die Stange bei der Highbar- und Lowback-Kniebeuge an einem anderen Punkt auf, so ergeben sich unterschiedliche Hebelarme. Das stimmt natürlich, da habe ich gerade schon erklärt. Und dann D, je kleiner der Hebelarm zwischen einem Gelenk und dem Punkt, an dem die Stange aufliegt, desto anstrengender für die Muskeln des Gelenks. Das stimmt nicht, ja. Das waren einfach nur jetzt zwei Antwortmöglichkeiten, immer mit Ja oder Nein. Oder einfach umgedreht, ja. Das stimmt natürlich dann nicht hier. Genau. Ja, generell wird in der Alisens sowieso nochmal genauer auf diesen Unterschied eingegangen von Highbar- und Lowbar-Kniebeuge, was da mit den Hebelarm passiert und so weiter und so fort. Also sehr interessantes Thema auch in der A-Lizenz dann, ja. So, welche Aussage trifft auf das Functional Training zu? Jetzt verlassen wir den Bereich des freien Trainings und schauen ein bisschen in den Functional Training-Bereich. A, Functional Training trainiert Muskeln und nicht Bewegungen. Und das ist natürlich genau andersherum. Ja? Die Leute aus dem Functional Training oder Functional Training meint eigentlich eher, dass man Bewegungen trainiert, ja, und nicht jetzt einzelne Muskeln an einem einzelnen Gerät. Wobei das auch nicht schlecht ist. Ja? Muss auch nicht sein, dass es schlecht ist, einzelne Muskeln an einem Gerät zu trainieren, aber laut der Definition des Functional Trainings, ja, und laut dem Sinn des Functional Trainings, ja, ist es so, dass man eher Muskeln trainieren sollte. B, der Ausfallschritt ist funktioneller als die Kniebeuge. Ja, auch wieder hier der Begriff funktioneller, ne, nicht einheitlich definiert in der Sportwissenschaft. Wir haben ihn dann definiert oder gezeigt, was man damit meint, ne, und laut dieser Definition wäre das eben funktioneller als die Kniebeuge. Ja, das stimmt. Ja, dann C, das einbeinige Kreuzheben zählt zu dem kniedominanten Bewegungsmuster. Hatten wir vorhin schon ganz kurz, ja, zählt nicht dazu, weil Kreuzheben ist ein hüftdominantes Bewegungsmuster, also machen wir einen Hip-Hinge. Und D, für Fußballer ist Functional Training eher weniger geeignet. Das stimmt nicht, ja, gerade weil wir eben im Functional Training eher Bewegungen trainieren, ja, und der Fußballer, der Sportler ja auch sozusagen sich im Raum bewegen muss, ne, ist es eben hier sinnvoll, teilweise Bewegungen aus dem Fußball im Training nachzuahmen oder das Training sportartspezifischer zu gestalten, als zum Beispiel im Vergleich zum Gerätetraining. Also ein Functional Training mit Functional Training Inhalten wäre sportartspezifischer beziehungsweise wäre näher an der Sportart dran, als jetzt ein Gerätetraining. Das meine ich damit. Ja. Genau. Dann nenne vier Vorteile von einem Schlingentrainer. Hier mal eine offene Frage. Ja. Kannst du jetzt mal hier auch kurz Pause machen und überlegen, okay, würden mir vier Vorteile von einem Schlingentrainer einfallen? Ich sag dir mal ganz kurz ein paar hier, ja. Ein Schlingentrainer ist zum Beispiel sehr gut transportierbar, kannst einfach einen Rucksack packen, in den Park gehen, da Kunden trainieren, Personal Trainings machen, Kurse halten, ja, ist eine super Sache. Ja, dann kann man eben für fast alle Trainierenden ein effektives Training damit gestalten. Ist natürlich immer die Frage, was für ein Ziel man hat, ja. Also, wenn man jetzt Kreuzheben-Champion werden will, dann kann man damit natürlich kein effektives Training gestalten, aber wenn man jetzt sagt, okay, ne, man möchte zum Beispiel Muskulatur aufbauen oder die Ausdauer trainieren oder einfach nur fit sein, ja, dann kann man da eben auf unterschiedlichen Trainingsniveaus viele Dinge einstellen und man kann zum Beispiel auch schon Leute, die jetzt irgendwie jenseits der 100 Kilo sind bei den Kniebeugen, ja, da kann man aber trotzdem noch zum Beispiel für die Beine ein gutes Workout zusammenstellen, zum Beispiel ein Pistol Squat oder sowas, ne? Also es ist nicht nur so, dass es für komplette Anfänger geeignet ist, ja. Es ist schon auch so, dass man damit auch fortgeschritten damit trainieren kann, weil man eben da verschiedene Möglichkeiten hat, das so einzustellen, dass es eben anstrengend ist. Ja. So, dann, man kann ihn auch im Kurs oder auch in der Trainingseinheit einsetzen. Also er ist vielfältig einsetzbar in Kursen oder in Trainingseinheiten. Ne? Man kann Kraft oder auch Ausdauer trainieren. Ja, wir zeigen eben auch in der Ausbildung verschiedene Kraftübungen. Aber wir haben auch einen ganzen Ausdauerpart da drin. Ne? Du denkst jetzt, hey, was soll man da genau machen? Ausdauer, aber da kann man schon ordentlich viel machen. Ja? Und ja, bei den einzelnen Übungen gibt es auch nochmal meistens mehrere Schwierigkeitsgrade. Das ist auch noch eine sehr coole Sache an dem Schlingentrainer, dass man da auch wieder sehr gut variieren kann. So, dann kommen wir nämlich zu einer Übung, wo man mehrere Schwierigkeitsgrade auch verwenden kann mit dem Schlingentrainer. Und zwar lautet die Frage, man führt die Übung Kniebeuge am Schlingentrainer aus und hält dabei mit nur zwei Fingern beider Hände jeweils eine Schlinge fest. Durch welche Vorgehensweise wird die Übung schwerer? A. Man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt einbeinige Kniebeugen durch. Das stimmt auf jeden Fall, weil einbeinige Kniebeugen sind natürlich viel, viel, viel schwerer als beidbeinige Kniebeugen. Und das kann auch die ganze Hand am Schlingentrainer dann nicht ausgleichen. Ja. B. Man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt Kniebeugen aus. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn ich von zwei Fingern auf die ganze Hand wechsle und normale Kniebeugen ausführe, ist es einfacher geworden, weil ich natürlich mit der ganzen Hand viel mehr mich festhalten kann als mit nur zwei Fingern. Ja. C. Man greift die Schlinge mit der ganzen Hand und führt gesprungene Kniebeugen aus. Das stimmt natürlich, ja. Gesprungene Kniebeugen sind deutlich schwieriger als jetzt einfach nur normale Kniebeugen, auch wenn sie nur mit zwei Fingern durchgeführt werden. Und D. Man greift nur mit einer Hand beide Schlingen und führt die Kniebeuge aus. Ja, das stimmt auch, weil dann kann ich mich nur noch mit einer Hand festhalten und nicht mehr mit beiden Händen. Und du siehst jetzt hier, alleine von der Kniebeuge haben wir hier schon jetzt 4, 5 Varianten gehabt, aber da gibt es aber nochmal viel, viel mehr Varianten. Das heißt, mit dem Schlingentrainer kann man echt viel machen, wenn man halt weiß, wie man das Ganze anwendet. Und das lernt man natürlich bei uns in der A-Lizenz. Und dann die letzte Frage, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Welche Auswirkungen hat das Foam Rolling mit einer Rolle auf den Körper? Foam Rolling heißt einfach nur das Rollen auf einer Hartschaumrolle, ja. Und hier ist die Antwort A, Verbesserung der langfristigen Beweglichkeit. Das stimmt natürlich nicht, auch wenn es mal oftmals behauptet wird, dass man dadurch die Beweglichkeit langfristig steigern kann. Das stimmt nicht. Lösen von verklebten Faszien. Die bei uns die Eisen machen, wissen, dass es nicht so ist. Ja, das stimmt auch nicht. Verbesserte Regeneration. Nein, auch die Regeneration kann durch so ein Ausrollen auf einer Hartschaumrolle nicht besonders gefördert werden. Und dann D, Verbesserung der kurzfristigen Beweglichkeit. Das stimmt wiederum. Ja, man kann die Beweglichkeit dadurch kurzfristig verbessern, weil es wahrscheinlich was mit dem Nervensystem zu tun hat. Ja, das Nervensystem, das stimuliert wird. Und ja, man kann eben diese kurzfristig dann die Beweglichkeit verbessern, wenn man zum Beispiel sich vor dem Training etwas ausrollt. Ja, das könnte man schon so sagen. Ja, das waren eben die 10 A-Lizenz-Prüfungsstofffragen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau doch gerne auch nochmal auf dem Kanal vorbei. Da findest du noch ganz viele weitere Videos mit verschiedenen Prüfungsfragen, egal von der B-Lizenz, von der A-Lizenz, auch von der Ernährungsmaster-Lizenz. Und wenn du die Lizenz noch nicht bei uns machst, dann check gerne mal die KF-Akademie aus auf kf-akademie.de. Dort kannst du dir auch einen kostenlosen Demozugang sichern und auch mal kostenlos in die Ausbildungen reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.